Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Rund 3000 Werder-Fans machen sich auf den Weg nach Augsburg, färben die WWK-Arena grün-weiß und bringen genau das mit, was diese Mannschaft gerade braucht. Leidenschaft. Was sie sehen, ist allerdings ein Spiel ohne Sieger. Keiner setzt den entscheidenden Stich, keiner schafft den Lucky Punch. Dabei hatte es Jens Day vor der Partie eigentlich ziemlich nüchtern zusammengefasst. Laufbereitschaft und Zweikampfführung, das ist die Basis, um Qualität überhaupt sichtbar zu machen. Zwar verbessert sich das Zweikampfverhalten des SVW auch, aber es ist nun eben nicht der erhofft und gewünschte Befreiungsschlag. 5 Spiele, kein Sieg und überwintern mit 17 Punkten. Wie zufrieden Werder mit dem Remis und dem Status quo sein kann und was in der Winterpause passieren sollte, damit 2026 deutlich besser wird, darüber sprechen wir mit euch, denn eure Nachrichten gingen wie immer an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und mit am Start ist mein Deichstubenkollege Malte Bürger, der während der Partie ja vielleicht die Farbe des Grinch angenommen hat. Oder ging's mit dem Puls, Malte?
Ja, moin. Ja, mit dem Puls ging es tatsächlich. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass ich nicht grün, sondern blau anlaufe. Also es war wirklich ziemlich kalt. Wir haben hier schnuckelige 3 Grad in Augsburg. Und ich war zwar dick eingepackt, aber die Finger wurden dann irgendwann ziemlich klamm und steif. Und mit dem Schreiben ging es dann nicht mehr so. Also wenn man es positiv formulieren will, ich habe mitgezittert. Aber es lag tatsächlich ehrlicherweise mehr am Wetter als am Spiel.
Wobei ich mich ja auch frage, in dem Kontext, gab es überhaupt viel zu schreiben? Denn gefühlt haben wir da viele Themen auf dem Feld gesehen, die wir seit Wochen miteinander hin und her drehen. Aber vielleicht schaffen wir es ja heute, den einen Schritt weiter zu gehen. Der Leiter Profifußball, Peter Niemeyer, sagt nach dem Spiel, das sei eine gute Energieleistung gewesen. Gehst du da konform mit?
Ich sage, es war eine Leistung, wie man sie mindestens erwarten kann. Also wir haben dann hinterher in der Mixed Zone, die übrigens sich ziemlich gezogen hat dieses Mal. Ich wäre gerne pünktlich in die PK gekommen, habe ich diesmal tatsächlich einfach nicht geschafft, weil die Gespräche dort so lange gedauert haben, weil es echt auch mega lange gedauert hat, bis alle Gesprächspartner überhaupt da waren. Ich weiß nicht, ob die auch festgefroren waren, wahrscheinlich nicht. aber also das hat echt gedauert und bei der PK habe ich dann irgendwie nur noch so die letzten Momente mitbekommen. Also das war dann auch irgendwie nicht mehr so ganz vorbildlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also als Clemens Fritz bei uns stand, habe ich den natürlich auch gefragt, weil er auch sagte, es war für ihn sowohl eine spielerische Weiterentwicklung zu erkennen, als auch vom Auftreten her. Da hat er natürlich nicht ganz unrecht mit, was das Auftreten angeht, weil Werder natürlich diesmal ein bisschen mehr Intensität hatte. Die Zweikampfwerte stimmten auch einigermaßen, aber ich habe ihn dann eben trotzdem auch gefragt, ob das nicht eigentlich der Mindestanspruch sein muss, den man an so eine Mannschaft doch erwarten kann. Und da hat er darauf reagiert, indem er dann einfach nur sagte, aber man kann es ja wohl trotzdem mal hervorheben oder nicht. Und du merkst einfach, dass insgesamt eine gewisse Dünnhäutigkeit, nicht bei den Spielern, aber bei den Verantwortlichen, zumindest war es in dem Gespräch tatsächlich so der Fall. Ich bin dann später noch, das Thema werden wir sicher auch noch ein bisschen intensiver anschneiden, auch auf Marco Friedl angegangen, ob dieses Spiel nicht zum Beispiel ein Beweis dafür sei, dass er in der Mitte viel besser aufgehoben sei, woraufhin Clemens Fritz sehr energisch antwortete, einfach nur, man solle mit diesem Schwarz-Weiß-Scheiß aufhören, das ginge ihm wirklich auf den Sack und immer dieses Hin und Her und also da war er wirklich angefasst und überhaupt so diese ganze Stimmung, die da in letzter Zeit wohl rund um den SV Werder ausdrücklich nicht intern, sondern extern herrsche, habe ich ihn halt auch gefragt, ob wir einfach alle mehr Geduld bräuchten aus seiner Sicht, weil er halt auch da betonte, wir sind auf einem ganz anderen Weg. Er mag das Wort Umbruch nicht, aber es gab eben viele Veränderungen. Und dann sagte er aber nur mit der Geduld, wir, also auf uns gedeutet, auf uns Medien, wir bräuchten sie, ja. Und dann habe ich nur gesagt, ich glaube, wir haben sicherlich auch einen Anteil daran, aber auch das Publikum wird ja insgesamt unruhiger. Das merken wir ja auch an den Reaktionen, die wir bekommen. Daraufhin hat er nur gesagt, dazu sage ich jetzt nichts, aber wir sollen uns selber hinterfragen. Also da hast du schon gemerkt, dass auf jeden Fall eine gewisse atmosphärische Störung oder eine ganz besondere...
Das ist ein schönes Wort dafür.
Ja, genau. Ja, wollte ich es gar nicht meinen. Sorry. Nein, also eine gewisse Thermik einfach dann, eine gewisse Reibung vorhanden ist. Natürlich kann ich die Verantwortlichen verstehen, dass sie nach 2 völlig verkorksten Auftritten sich jetzt den kleinsten Strohhalm irgendwie greifen und sagen, das war ein Schritt nach vorne. um dann auch ein bisschen Ruhe in der Winterpause zu haben. Aber natürlich wissen auch alle, und das hat man eben auch an den Reaktionen der Spieler gesehen, die waren nämlich überhaupt nicht so begeistert, wie es ihre Vorgesetzten waren, dass Werder immer noch arge Probleme hat. Und das ist ja auch genau das, was du gerade eben in deiner Einleitung schon gesagt hast. Für mich ist dieses Spiel auch eine Blaupause dessen gewesen, was Werders Problematiken im Moment betrifft.
Ja, also man muss sagen, Energie war sicherlich tatsächlich mehr drin als gegen Stuttgart. Allerdings ist es auch einmal mehr klar geworden, wo die größte Baustelle bei Werder zu finden ist. Klaus aus Goslar findet, gute Aufstellung im Rahmen der Möglichkeiten, aber leider passiert nach vorne weiterhin zu wenig. Und wenn ist es zu statisch, zu vorhersehbar. Null Schüsse aufs Tor. Mir fehlt die Fantasie, wie das besser werden soll. Wann soll Mitchell Weiser zurückkommen? Boah, es ist echt zäh momentan. Die Frage ist ja, ob Mitch Weiser den entscheidenden Unterschied machen würde. Du weißt ja, ich bin großer Mitch-Fan, aber ich schließe mich hier mal ganz generell an. In der ersten Halbzeit bekommst du 9 Ecken und keine einzige davon löst Gefahr aus. Ich glaube, eine hat einen Kopfball ausgelöst.
In der
das
zweiten
Offensivspiel,
Hälfte,
ja. Das war in der zweiten Hälfte, das war, glaube ich, die 67. Ne? Amos Pieper, oder was war, welche Situation
genau die
war das?
Chance. Ja, das war die elfte Ecke an dem Abend, ja, genau.
So, also ich meine, eine Halbzeit mit 9 Ecken, brauchen wir nicht drüber reden, da müsste ja mal was passieren, dann hatten wir ja auch noch einen Freistoß und so weiter. Also das Offensivspiel ist einfach viel zu statisch, es ist zu durchsichtig und da ist einfach weit und breit kein Knipser. Also ich sehe da nach wie vor keinen Plan im letzten Drittel. Du?
Ja, dieser Plan ist tatsächlich das große Problem. Ich sehe ihn tatsächlich auch nicht im Moment und ich kann mir auch gerade schwer vorstellen, wie er denn eigentlich mitgegeben werden soll und aussehen soll. Beziehungsweise es sind ganz geringfügige Dinge, die jeglichen Plan, und ich unterstelle der Mannschaft natürlich und dem Trainerteam, dass es einen gibt, und den wird es auch geben, dass aber einfachste Dinge halt momentan schon dazu genügen, um alles zu torpedieren. Also natürlich habe ich Horst Steffen hinterher in unserem Gespräch dann auch nochmal gefragt, also wenn man 9 Ecken in der ersten Hälfte hat und so ein bisschen nach vorne spielt und dann hast du eben 8 Torschüsse, aber keine aufs Tor, also woran hapert es denn da? Und da sagt er natürlich auch, ja, die Hereingaben dürfen besser sein, die Positionierung war da nicht optimal. Und bei ihm geht es auch insgesamt um die Entstehung, wenn man einfach sieht, dass der ein oder andere Spieler da seinen Körper nicht richtig reinstellt, um die Szene unbedingt zu verarbeiten, dann diese Ballverluste, diese Fehlpässe, da werden Situationen einfach schon abgebrochen, indem man einfach den Ball selber nicht richtig stoppen kann. Und das ist ja nicht nur an einem Spieler festzumachen, sondern das ist ja mehreren passiert. Ob es ein Cameron Puertas war, ob es ein Romano Schmid war, ob es ein Justin Ginma war, der für mich, ja, wenn du so willst, fast noch einer der Besseren in der Offensive war, auch wenn er überhaupt nicht torgefährlich war, aber er hatte immerhin so 2, 3, 4 gute Szenen. Und du hast auch gemerkt, als er nachher runtergegangen ist, als er ausgewechselt wurde, kam ja im Prinzip ein noch größerer Offensivbruch rein, weil es dann echt erstmal ewig gedauert hat, bis Werder überhaupt wieder offensiv für Entlastung gesorgt hat. Also du hast da gerade ein riesengroßes Problem und der Knipser, klar, natürlich fehlt der dir, haben wir auch Marco Friedl nochmal drauf angesprochen, der sagte auch, ja, also ich bin da eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ist nicht meine Baustelle, dafür sind andere verantwortlich, aber natürlich wäre es toll, wenn da jemand wäre, der dir 10, 15 Tore garantiert, so wie es früher halt Marvin Ducksch gemacht hat, den hat er namentlich genannt und er hat auch Mitchell Weiser genannt und das glaube ich eben tatsächlich auch, der ist zwar nicht der ausgewiesene Goalgetter, aber der ist natürlich jemand, das wissen wir alle, der Chancen kreieren kann, überhaupt für offensiven Druck und Entlastung sorgen kann. Aber bei dem wird es halt noch, hat er kürzlich ja selber gesagt, länger dauern. Ich rechne auch nicht vor März wieder mit ihm. Und da ist dann die Frage, ob das dann wirklich relativ schnell schon wieder für Einsätze reichen kann oder ob das nicht vielleicht sogar noch länger dauert. Also es ist wirklich gerade in der Personalie natürlich eine ganz bittere Aussicht.
Ja, und du sagst es gerade, er muss ja auch erstmal wieder reinkommen, dann ins Spiel finden. Ich meine, seit Sommer verletzt, es ist einfach eine lange Strecke, die der hinter sich hat auch. Ich habe mich ja so ein bisschen gewundert. Jetzt hast du einen Punkt aus Augsburg entführt, konntest aber nicht ansatzweise die Chancen verwerten, die du selbst rausspielst. Und dann ist die Stimmung danach, da sind wir wieder bei den Verantwortlichen, offensichtlich gar nicht so schlecht. Clemens Fritz, vielleicht jetzt nach deiner Erzählung mal ausgenommen. Stani gefällt diese gute Laune nach dem Spiel so gar nicht. Er schreibt, hallo ihr Lieben, wir haben den biedersten Fußball gespielt, hatten keinen einzigen Torschuss. Augsburg hatte sich zum Ende hin immer mehr Chancen erarbeitet, 2-mal das Aluminium getroffen und wir können wirklich froh sein, hier nicht verloren zu haben. Was sehe ich nach Abpfiff? Einen lachenden, fröhlichen Steffen, als ob er über 90 Minuten ein offensives Feuerwerk und einen 6-0-Sieg von Werder erlebt hätte. Wie kann das sein, dass nach solch schwachen Spielen der Trainer in bester Laune über das Spielfeld laufen kann? Wie kann es sein, dass nach einer fußballerisch über weite Strecken schwachen Hinrunde die Verantwortlichen zufrieden sein können? Und über die Interviews nach dem Spiel will ich überhaupt nicht reden. Das fühlt sich an, als ob die in einer Parallelwelt leben und wir in der Top 6 der Bundesliga sind. Malte, ist das positives Framing für die Mannschaft oder kippt Optimismus auch irgendwann mal in Realitätsverweigerung? Wann wird aus guter Laune ein Problem, frage ich mich.
Nee, es ist tatsächlich so, auch Clemens Fritz hat es nochmal betont. Für ihn ist das so, jedes Mal, wenn in der öffentlichen Wahrnehmung die Mannschaft zu gut geredet wird, was jetzt ja aktuell nicht der Fall ist, dann würde er immer wieder den gegenteiligen Weg einschlagen und eher drosseln und sagen, da und da gibt es noch Verbesserungen. Und der umgekehrte Fall tritt ein, wenn die Mannschaft in der Öffentlichkeit zu schlecht gemacht wird oder einzelne Protagonisten, dann wird er sich immer davor stellen und sagen, es ist viel besser. Und das ist für den Beobachter, also als Fan, sicherlich unbefriedigend. Aus Sicht seiner Position total nachvollziehbar, weil intern natürlich anders darüber gesprochen wird. Da werden die Probleme analysiert und behandelt. Also dafür sind das alles Profis und Experten auf ihrem Fachgebiet. Also es tut ja keiner mit Absicht. Also da wird ja nicht hingefahren als Kaffeefahrt und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Es ist einfach dieses Gesamtkonstrukt, was gerade halt nicht funktioniert. Und da muss natürlich schnellstmöglich eine Lösung her. Zumindest wollen wir das alle. Und sie wollen das natürlich selber auch. Aber du merkst ja halt, dass einfach gerade die richtigen Mittel fehlen.
Aber es gibt ja auch, was Mimik angeht, Zwischentöne, Nuancen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte diesen Gedanken auch. Also Horst Steffen wirklich grinst im Kreis. Ja, du hast das Gefühl, der hat da gerade locker 3 Punkte eingefahren.
Ja, aber also das kann ich verneinen aus dem Gespräch, auch was ich dann noch mit ihm geführt habe und auch die anderen Interviewsituationen, die ich gesehen habe. Also er wird da schon ernst und er weiß auch genau, worum es geht und er lächelt da nichts weg, aber es ist eben sein Naturell und das ist vielleicht ungewöhnlich, gerade in dieser Fußballbranche. Er ist einfach ein sehr, sehr höflicher Mensch und wenn er da lächelnd rumläuft, bedeutet das nicht, dass er sich drüber freut über diesen Punkt und das tut er auch nicht. Also wir haben natürlich auch gesprochen, wie sehr er sich jetzt diese Pause wünscht, die kommt und sagt, ja, es ist schon gut, dass er jetzt mal Zeit mit der Familie und seinen Enkeln und Kindern hat und da einfach mal kurz auf andere Gedanken kommt. Aber den ärgert das natürlich auch, dass das nicht so läuft. Andererseits weiß er eben auch, warum oder mit welcher Vorgabe er hier angetreten ist. Und das ist eben, wir sind in Anführungszeichen, auch wenn nicht alles perfekt war, ein bisschen verwöhnt alle, dass es halt in den vergangenen Jahren immer knapp an Europa vorbeigegangen ist. Und natürlich besteht dann die Hoffnung, dass jetzt mit einem neuen Coach vielleicht dieser Schritt eins Schritt weitergehen kann, dass du das schaffst. Aber die Prämisse, unter der Horst Steffen geholt wurde und was die Verantwortlichen ja auch immer betont haben, ist eben, hier soll etwas entwickelt, etwas aufgebaut, ein bisschen was verändert werden. Finde ich auch völlig richtig, ist auch total legitim, da immer wieder drauf hinzuweisen, aber trotzdem darfst du innerhalb dieses Rahmens einfach auch besseren Fußball spielen. Und das ist gerade eben das große Problem, was trotzdem nicht gelingt.
Also seine Reaktion nach dem Spiel, dann im Grunde eine verzerrende Momentaufnahme und der Höflichkeit geschuldet. Ich meine, es geht ja jetzt auch nicht darum, dass der Coach keinen Spaß mehr haben soll, aber dass das natürlich komisch
ist. Nein, aber also ihm war da jetzt auch nicht zum Scherzen zumute. Er ist da eigentlich wirklich, okay. Also da würde ich mich für verbürgen.
Okay. Oh, du verbürgst dich sogar.
Verbürgern quasi.
Genial, dieser Name. Hören wir doch mal, wie zufrieden unser Deichstubenfreund und Taktikanalyst Tobi Escher mit dem Spiel ist. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Horst Steffen hat etwas Neues ausprobiert. In den vergangenen Wochen habe ich hier im Podcast häufig davon gesprochen, dass Werder so eine Mischung gespielt hat aus Vierer- und Fünferkette. Jetzt gegen Augsburg hat Werder zum ersten Mal in einer richtigen, echten Fünferkette gespielt. Das bedeutet, gegen den Ball hat Werder mit 5 Mann hinten in der letzten Linie gespielt. Mit dem Ball waren 3 Innenverteidiger für den Spielaufbau zuständig. Beide Außenverteidiger sind gleichmäßig nach vorne geschoben. Diese neue Formation war so eine Mischung aus 5-2-3 und 5-3-2. Das lag so ein bisschen an der Rolle von Puertas, der mal im Mittelfeld ausgeholfen hat, mal vorne im Pressing mitgemacht hat. Und diese Mischung war vor allen Dingen defensiv dafür zuständig, dass Werder es geschafft hat, sehr kompakt zu agieren. Also mit dieser echten Fünferkette hat Werder es in allen Spielphasen geschafft, das Zentrum zu schließen. Augsburg kam da fast gar nicht durch. Gleichzeitig ging das ein bisschen zulasten der offensiven Durchschlagskraft. Werder hat auf einen echten Stürmer vorne drin verzichtet und stattdessen versucht, die Konter flach aufzuspielen. Doch selbst wenn man zu Schmidt oder zu Ginmar vorne kam, war häufig kein Spieler da, der nachgerückt ist. Alle Spieler mussten aus der tiefen Fünferkette einen sehr, sehr weiten Weg nach vorne gehen. Das hat so ein bisschen die Durchschlagskraft noch stärker gemindert und man hatte halt eben vorne keinen Strafraumstürmer. Dementsprechend war das Spiel lange Zeit ein Spiel der wenigen Chancen, da auch Augsburg nicht viel riskiert hat. Erst nach der Pause hat dann Augsburg sich in ein hohes Pressing gewagt und das hat dann Werder so vor einige Schwierigkeiten gestellt. Werder agierte wie schon in den vergangenen Wochen zeitweise arg passiv, ließ sich weit hinten reinfallen. Erst am Ende stellten sie wieder auf eine Mischung aus Vierer- und Fünferkette um. Dann wurde das Spiel ein bisschen offener. Es gab Konter an beide Seiten, weil Grüll auf links eben eine neue Offensivwucht reingebracht hat. Aber am Ende kein Tor. Also man kann sagen, die neue Fünferkette war defensiv top, offensiv eher ein Flop.
Erstmal vielen Dank, Tobi. Horst Steffen ist ja heute mit der anderen Aufstellung in die Partie gegangen. Es gab da so ein paar Umbauten. Wir haben Marco Friedl auf der angestammten Position, weil Karim Koulibaly gelb-rot gesperrt ist. Das war quasi alternativlos. Dann haben wir auf der linken Außenbahn erstmals Isaac Schmidt gesehen. Ja, und dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen, Malte, von jemandem, der dich offensichtlich ganz gut kennengelernt hat.
Ach was. 0-0
in Augsburg. Habe ich zwei positive Sachen. Wir wollen ja nicht immer nur negativ sein. Erstens, wir haben nicht verloren. Ein Punkt auswärts, eigentlich immer gut. Und zweitens, meine persönliche Meinung, Friedl wieder in der Innenverteidigung. Natürlich dem geschuldet, dass Koulibaly nicht da ist heute. Sonst wäre das wahrscheinlich anders. Aber mein persönlicher Favorit ist Friedl in der Innenverteidigung, egal ob Dreier- oder Viererkette. Sah hinten sehr stabil aus, nach vorne. Tja. Das wäre immer ein guter Neujahrsvorsatz, dass es da vorne ein bisschen besser wird.
Ja, und dann kamen noch am Ende schöne Grüße von Caro, Chrissy, Flo und Sören. Die haben sich gleich zu viert gemeldet, aber einen Sprecher auserkoren. Und die haben gesagt, dass du dich gestern in Augsburg ganz gut verkauft hast. Das macht mich jetzt natürlich neugierig. Fällt das so in die Kategorie, was in Augsburg passiert, bleibt in Augsburg?
Ja, natürlich. Im Grunde, also im Großen und Ganzen natürlich ja. Die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz lustig. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, als ich in Heidenheim vor ein paar Wochen war, habe ich ja zwei sehr nette Fans, eben Sören und Flo, kennengelernt. Und wir hatten uns quasi ja einen schönen Abend vor dem Spiel gemacht und es war tatsächlich so, dass ich gestern einfach, als ich hier angekommen bin, im Vorfeld des Spiels kurz über den Weihnachtsmarkt gelaufen bin und hörte plötzlich jemanden rufen und wie es sich herausstellte, waren es eben die beiden, diesmal in Begleitung ihrer beiden Partnerinnen Chrissy und Caro und ich konnte auch nicht großartig ablehnen, ich habe noch gedacht, naja, lassen wir die mal schönes Viererwochenende machen irgendwie, die wollen jetzt einen schönen Pärchenurlaub quasi verbringen, nee, ich wurde direkt adoptiert und dann sind wir noch so ein bisschen, sage ich mal, von Bude zu Bude und in den ein oder anderen Laden gegangen, ohne dass es jetzt zumindest in meinem Fall völlig eskaliert ist. Aber wenn ich mich gut verkauft habe, dann höre ich das natürlich gerne. Aber beste Grüße zurück. Also immer wieder gerne.
Budenzauber mit Malte Bürger. Das lohnt sich. Also haltet die Augen auf dem nächsten Weihnachtsmarkt. Aber mal back to business. Wie gut hat es der Partie getan, dass Marco Friedl wieder fit war und auf seiner angestammten Position gespielt hat?
Ja, richtig gut. Also fit tatsächlich gar nicht. Er ist ja auch nach einer halben Stunde noch mal auf die Schulter gekracht. Ich habe ihn auch gerade eben noch mal gefragt. Also er hat dann schon gesagt, ja, hat schon ganz schön wehgetan. Aber da kennt man eben Marco Friedl, stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft. Hat er eben ja auch auf der linken Seite gemacht. Aber er hat schon vorher keinen Hehl draus gemacht und hat auch jetzt sich fast ein bisschen zu offensiv über den grünen Klee gelobt und hat gesagt, ja, man müsste jetzt nur dieses Spiel sehen. Da hätte man doch deutlich gesehen, wo er besser aufgehoben ist. Ich sehe das allerdings ganz genauso. Also es waren einfach... Er war auf dem Platz, du bereitest dich anders vor, du weißt genau, was auf dich zukommt, da, wo du dich wohlfühlst. Und er hat gegrätscht und geköpft, so wie man es halt braucht als echter Abwehrchef. Hat die Nebenleute da dirigiert, mehr noch Niklas Stark, als es ein Amos Pieper nötig hat, weil ich finde, der war auch auf gewohntem Niveau wieder unterwegs. Und diese Dreierbande da hinten, also das hat schon richtig gut funktioniert. Und da wird Horst Steffen logischerweise jetzt nochmal eine unangenehme Situation oder Entscheidung bevorstehen, wenn Karim Koulibaly zurückkommt. Aber eigentlich musst du deinen Kapitän auf der stärksten Position meiner Meinung nach einsetzen, weil er damit nicht nur sich selber wohlfühlt und nur wenn du gute Leistung bringst, bist du auch ein guter Kapitän, weil du dann die Klappe aufreißen kannst und sagen kannst, ich gehe aber voran, Leute, richtet euch an mir auf. Wenn du selber struggles und Probleme auf der linken Seite hast, wird es natürlich nicht so einfach und ich bin da also felsenfest nach dieser Leistung mehr denn je, davon überzeugt, dass Marco Friedl im Zentrum spielen muss und die anderen sich danach zu richten haben. Und dann, wenn es dann unangenehm für den einen oder anderen wird, dann ist es dann eben so.
Ja, ist ja ganz interessant. Da bist du ja nicht ganz konform mit Daniel, der nämlich sagt, Marco Friedl müsse sich in den Dienst der Mannschaft stellen und als Kapitän diesen Drops eben auch lutschen. Wo wir gerade bei der linken Außenbahn sind, sind wir dann auch bei Isaac Schmidt. Hat der denn eine gute Bewerbung abgegeben für einen möglichen Stammplatz auf der Position?
Ich fand, es war ordentlich. Also nicht mehr und nicht weniger. Direkt am Anfang gab es diese Situation, ich glaube knapp 10 Minuten waren rum, da hat er einmal wirklich einen bösen Stellungsfehler gehabt, da ist ihm Robin Fellhauer im Rücken weggelaufen, also es hätte auch gefährlicher werden können. Ansonsten war das so weit in Ordnung, gerade für jemanden, der halt eben auch wochenlang einfach nicht von Beginn an und schon gar nicht viel gespielt hat. War das wirklich okay und es war jetzt nichts dabei, wo du jetzt sagen müsstest, oder muss ich Angst vor der Zukunft haben? Zur Wahrheit gehört aber eben auch dazu, dass da natürlich ein Gegner auf der anderen Seite stand, der jetzt auch nicht mega die Defensive gefordert hat. Also hinten raus natürlich noch ein bisschen mehr. Und da war es dann ja auch glücklich mit den 2 Aluminiumtreffern und dieser besagten Szene, die ja mit ein bisschen Schiedsrichterglück einhergeht, dass er das als Foul entscheidet. Wo Marco Friedl hinten raus selber auch noch sagt, also dürfen wir uns nicht beschweren, wenn das Ding da wirklich zählt. Aber du hast den Gegner unter dem Strich gehabt, der dich auch nicht massivst gefordert hat. Ich glaube, dass ein Isaac Schmidt, sofern er weiterhin als Linksverteidiger aufgeboten werden sollte, sicherlich gegen die Gegner, die da alle im neuen Jahr noch kommen werden in kürzester Zeit, mehr gefordert wird, vielleicht auch einen Fehler mehr oder weniger macht, muss man mal sehen. In dem Zusammenhang übrigens, der ein oder andere hat sich vielleicht gewundert, warum war Olivier Demann eigentlich nicht im Kader? Es hieß ja, der sei dabei, ist ja auch noch eine Alternative. Bei ihm gab es wohl tatsächlich einen kleinen gesundheitlichen Rückschlag, was seinen Knöchel angeht. Haben wir nämlich auch mal eben bei Horst Steffen nachgefragt. Olivier Demann ist wohl selber zum Coach gegangen und hat gesagt, ich bin nicht bei 100%. Ich habe da wieder ein bisschen Malessen und bin nicht dabei. Sie hoffen, dass es jetzt nichts Schlimmeres ist, sondern wirklich nur eine Reizung. Aber deswegen war der nicht dabei.
Ah ja, ja, jetzt geht das mit diesem Verletzungspech wieder los. Ich meine, da erinnere ich mich an das vergangene Jahr. Denn wir haben Boniface, der verletzungsbedingt gerade keine Option ist und vielleicht auch aus anderen Gründen. Samuel Mbangula hat ja letzte Woche im Training einen Schlag auf den Fuß bekommen.
Genau, deswegen hat er auch gefehlt, genau.
Genau, und das hieß, es gab eben auch Umbauten in der Offensive. Im offensiven Mittelfeld ist heute gestartet Cameron Puertas als Konstante Romano Schmid und dann hatten wir vorne Justin Ginmar. Thomas aus Wiesmoor hat uns Folgendes dazu geschickt. Der Mannschaft hat man die Verunsicherung angemerkt. Kämpferisch und läuferisch war das heute das richtige Zeichen. Aber echte Torgefahr haben wir nie richtig ausgestrahlt. Offensiv haben wir häufig die falschen Entscheidungen getroffen. Sinnbildlich war hier für die Szene in der letzten Sekunde, als Romano den Ball verstolpert. Es läuft einfach nicht. Romano Schmid hat das nach dem Spiel selbst angesprochen und war natürlich nicht wirklich zufrieden mit seiner letzten Aktion, klar. Und damit eben auch verbunden diese nicht vorhandene Torgefährlichkeit, die sich einfach durchzieht wie ein roter Faden. Wir haben es ja eingangs schon besprochen. Dann hattest du weitere Szenen. Puertas hatte in der 47. die Chance auf dem Schlappen. Pieper dann, haben wir eben auch schon gesagt, mit dem Kopf in der 67. War die Startelf wirklich heute ein Schritt nach vorn oder eher ein notwendiges Provisorium, denn vor fehlt nach wie vor schlicht diese Durchschlagskraft und die hast du mit dem Kader jetzt auch nicht wirklich erzeugt.
Nee, aber also es ist halt weiterhin das große Rätsel, weil dieses Problem halt gesamtheitlich besteht. Ich konnte die Aufstellung schon nachvollziehen. Da war halt jemand, der erstmal nach vielen Gegentoren in den vergangenen Wochen sich schon so ein bisschen überlegt hat, wir setzen jetzt erstmal den Fokus auf die Defensive und wenn man aber auch andererseits auch sieht, wer noch so auf der Bank saß, da war ja jetzt auch nicht irgendwie, also ja, nicht noch massig Auswahl, wo man hätte sagen können, oder okay, da schenke ich jemandem anderen das Vertrauen. Justin Ginmar, keine Torgefahr ausgestrahlt, keinen eigenen Schuss abgegeben, war für mich, aber so komisch das klingt, in dem Zusammenhang ja noch einer der aktiveren, weil er wirklich echt immer noch gute Szenen hatte, ein paar gute Dribblings eingeleitet hat und als er dann runter war, ging ja wirklich erstmal eine Zeit lang offensiv gar nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr und Werder geriet deswegen auch unter Druck. Cameron Puertas hat mir ganz ordentlich gefallen, also habe ich auch erwartet, dass er spielen würde. Spielt sicherlich auch mal einen guten Pass, hat allerdings auch die ein oder andere Fehlerproduktion mit drin, wo du halt sagst, boah, den Fehler musst du jetzt echt auch nicht machen. Also ist jetzt auch nicht so, dass du das Gefühl hast, er drängt sich da mega auf, als jetzt der neue Mann. Mhm. Und Romano Schmid war halt, ist halt immer mega bemüht. Das kann man ihm ja wirklich nicht absprechen, aber heute waren es mir auch einfach zu viele Fehler, dann einmal zu eigensinnig bei einer guten Situation. Das Ding am Ende muss er natürlich machen. Eigentlich eine süße Szene, fast kitschig, wenn es nicht so traurig wäre insgesamt. Also Romano kam halt nach gefühlt 4 Interviews draußen, kam er dann in die Mixed Zone und lief Clemens Fritz in die Arme und also ist ja ohnehin ein Größenunterschied, weil Romano einfach nicht der größte Spieler körperlicher Natur ist. Und es war so der Vater, der die Arme um seinen Sohn legte. Und du hörtest nur, wie Romano sagte, ach Mann, ich muss einfach das Tor machen. Also das war halt so, ja. Er weiß das ja selber. Und natürlich will er das Ding da auch unbedingt machen. Und das hast du ihm ja auch vorher angemerkt. Aber natürlich leidet er auch darunter, dass es ganzheitlich einfach überhaupt nicht funktioniert.
Ja, wer leidet nicht darunter? Fühle ich mich ja fast schlecht, noch diesen Vorschlag von Olli aus Bredstedt mit reinzubringen, der nämlich sagt, Romano muss mal draußen bleiben und darf für Puertas stehen. Aber du hast ja jetzt gerade die Leistung von Puertas im Grunde schon eingeordnet.
Da gibt es einfach auch noch läuferische Unterschiede zwischen den beiden. Also ich kann das verstehen, dass jemand denkt, vielleicht ist der auch ein guter Zehner, aber dafür ist er mir nicht, ich sag mal, antrittsschnell genug. Also da hat Romano dann doch noch so einen Vorsprung. Und da ist, glaube ich, ein Puertas auf der 8 für mein Gefühl auch besser aufgehoben. Also ich glaube einfach schon, dass diese beiden zusammen schon immer besser funktionieren können. Aber ist halt auch das Problem, du hast einen Leihspieler, nämlich Puertas, der ist also spätestens im Sommer wahrscheinlich wieder weg. Und du hast jemanden mit Romano Schmid, der eigentlich so mit das ist, was dein Team auszeichnen soll offensiv, aber natürlich selber auch Probleme mit sich herumschleppt.
Hinter dem aber ja auch ein großes Fragezeichen steht. Vielleicht nochmal zusammengefasst, Fakt ist, Puertas hat von dir eine 4,5 bekommen, Schmid heute eine 5. Beide haben meiner Meinung nach gefühlt unter ihren Möglichkeiten gespielt.
Ja, total. Also wenn du offensiv zu harmlos bist, dann liegt es natürlich auch an den beiden. Also gar keine Frage.
Malte.
Ja.
Ich schlage jetzt vor, bevor wir uns noch weiter im Kreis drehen, wir lassen das Fußballjahr 2025 hinter uns. Wir atmen tief ein und holen uns einfach die Bescherung woanders. Vorher nehmen wir aber noch die Gedanken von Jörg aus Viersen mit rein.
Ich denke, wir können und sollten mit dem 0:0 gut leben können. Hätte auch echt im Nachhinein gerade in der zweiten Halbzeit nochmal in die Hose gehen können. Gut, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Ansonsten ist noch viel fürs Team, denke ich mal, zu tun, bis wir, wie wir alle schon im Sommer gehofft haben, den berühmten Steffen-Fußball aus Elversberg sehen werden und können. Und bleiben wir mal optimistisch. Das war ich in den letzten Tagen oder letzten Wochen nicht ganz so, aber möchte das jetzt mal so sein und frohen Mutes ins neue Jahr gehen.
Das hört sich schon an wie eine Neujahrsansprache. Ganz so weit sind wir aber noch nicht. Ich finde, auf jeden Fall ist das eine gute Einstellung, lieber Jörg. Wie sieht denn jetzt der zeitliche Plan für die Mannschaft aus? Wie lange haben die Pause? Wann geht's wieder los mit den Trainingseinheiten? Steigt Horst Steffen ein bisschen eher ein? Wie sieht es aus, Malte?
Ja, so eine richtige Pause ist es ja tatsächlich nicht. Also Werder ist ja kurz nach Silvester, geht's ja schon wieder weiter. Also am 2. Januar ist wieder Training. Also jetzt ist tatsächlich Pause, Feiertag. Ein bisschen Kopf frei kriegen, ein bisschen Zeit mit den Liebsten und der Familie verbringen. Vielleicht sucht der ein oder andere auch nochmal irgendwelche Sonnenstrahlen im Süden oder so, um nochmal abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen. Aber wie gesagt, am 2. Januar werden alle zurückerwartet, am 4. Januar Testspiel gegen den FC St. Pauli. Und dann geht es ja auch schon am 10. Januar weiter mit dem Spiel gegen Hoffenheim. Also richtige Pause ist es in dem Sinne nicht. Für die Spieler reicht es kurz, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Horst Steffen hat schon gesagt, habe ich ja gerade eben schon erwähnt, freut sich auf die Familie, sagt aber auch, er wird sich das ein oder andere Spiel aus den vergangenen Wochen nochmal ausführlich angucken. Das könnte ich mir vorstellen, könnte in dem einen oder anderen Fall vielleicht nochmal schmerzhaft werden. Vielleicht hilft es aber auch. Er hat aber auch gesagt, wenn er das seiner Frau erzählt, dass er das vorhat, sich die Spiele alle nochmal in voller Länge anzugucken, würde die wahrscheinlich auch ihr Veto einlegen. Also die möchten natürlich
auch... Ja, da gibt es keine Kekse vor, Horst.
Ja, genau, das könnte dann tatsächlich sein. Aber also der wird sich natürlich intensiv damit beschäftigen. Er sagt, ja, er kann abschalten und das gelingt ihm auch. Und wahrscheinlich trägt er jetzt dieses Spiel nochmal vielleicht eine Nacht länger mit sich rum. Aber dann macht auch der eine kurze Pause, aber dann geht's Vollgas weiter, weil also natürlich wissen alle, welches Programm da jetzt wartet. Auch wenn alle
englische Woche.
Genau, auch wenn alle unisono betonen, sie gucken nicht zu weit. Also was interessiert sie jetzt schon Dortmund, Frankfurt oder die Bayern, sondern erstmal wirklich nur Hoffenheim. Damit sind sie sicherlich auch gut beraten. Es gibt schließlich genug zu tun.
Ja, also ich meine, das Restprogramm kannst du jetzt nicht einfach so ausblenden. Ne? Das ist eine englische Woche. Also 10. Hoffenheim, dann hast du am 13. das Spiel gegen Dortmund und dann drei Tage später die Eintracht zu Hause. Also das würde ich als Spieler jetzt nicht unbedingt ausblenden können. Aber ich glaube, wir können es darauf committen, dass es uns allen mal gut tut. Übrigens auch euch vielleicht, ihr Lieben, den Kopf mal ein bisschen auszuschalten und so eine kleine Zäsur einzulegen, Malte, oder?
Ja, einfach Darts gucken jetzt und nicht mehr an Fußball denken oder so.
Ja, aber woran wir dann doch noch mal ganz kurz denken müssen, ist die Bonnie-Leihe. Die droht abgebrochen zu werden. Gibt es da eigentlich Neuigkeiten? Weil ich habe eben Peter Niemeyer ja im Interview gesehen, eher vielleicht auch. Und auf die Frage, wie es denn da aussehe, wurde weder verneint noch bejaht. Aber das ist ja manchmal auch schon ein klares Statement in die eine Richtung.
Ja, genau. Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass das Thema jetzt in Anführungszeichen nochmal wieder aufgemacht beziehungsweise einfach nicht richtig zugemacht wurde und dass das jetzt halt so offen gelassen wurde. Also klares Dementi war es nicht. Also es kann halt in beide Richtungen gehen. Wir haben auch nochmal bei Clemens Fritz nachgehakt. Der sagte halt auch, ja, also Boniface gerade angeschlagen, deswegen im Austausch mit Leverkusener Ärzten. Ganz normales Prozedere. Wenn man einen Leihspieler hat, informiert man sich natürlich in erster Linie bei den Medizinern des Clubs, von dem er kommt. Sie wollen jetzt insgesamt erstmal Ruhe reinkriegen, Tage abschalten, gucken, wie sich das entwickelt. Und dann werden sie aber gemeinsam schauen, wie sie ja weiterverfahren. Er sagt, Clemens Fritz, Stand jetzt ist weder Victor Boniface an sie herangetreten, noch gibt es solche Überlegungen auch auf Leverkusener oder auf Bremer Seite, das zu beenden. Aber ja, man muss einfach mal gucken, in welche Richtung sich das weiterentwickeln kann. Also das wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Und wie gesagt, ein klares Dementi, dass da vielleicht was aufgelöst wird, gibt es nicht. Insgesamt zum Thema Verstärkung wiederholte Clemens Fritz nochmal das, was er auch in der vergangenen Woche schon gesagt hat. Wenn für uns was Interessantes aufgeht, dann schauen wir uns das an. Näheres hat er dazu aber erstmal nicht gesagt. Aber natürlich wissen die auch, dass in der Offensive vielleicht noch was passieren sollte.
Ob mit oder ohne Bonnie, ob mit oder ohne neuem Stürmer, Malte, dir und euch da draußen wünsche ich ein ganz frohes Fest. Tankt Energie, behaltet den Glauben und möge 2026 ein Jahr mit ganz vielen Torjubeln und Punkten für den SVW werden. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, macht uns ein fettes Geschenk zum Fest. Lasst uns 5-Sterne-Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Malte, danke dir auch für all die verbalen Extrarunden, die wir gedreht haben. Wie immer eine große Freude, mit dir zu arbeiten. Du bist ein großartiger Kollege.
Oh, vielen, vielen Dank. Das Kompliment kann ich aber wirklich nur zurückgeben. Ich komme immer sehr, sehr gerne in deine kuschelige Stube hier und verquatsche mich auch immer liebend gerne. Ich bin wirklich überrascht. Ich glaube, wir sind heute gar nicht so lang geworden. Also es liegt vielleicht auch am SV Werder, aber ich kann es jetzt eigentlich schon kaum erwarten, dass wir uns wieder treffen. Ich wünsche dir auch alles, alles erdenklich Gute für dich und deine Family und natürlich auch die Fans da draußen. Ihr seid die Besten. Es ist mega, wie ihr uns supportet, wie ihr auf uns zukommt, bei Auswärtsspielen eben auch, aber genauso bei Heimspielen, wie ihr immer kritische Töne dalasst und aber auch das viele, viele Lob. Also ihr seid der Antrieb, warum wir das alle machen. Mega. Vielen, vielen Dank.
So nämlich. We are family und sagen Cheers vom Nachspieldeich. Danke an euch alle und auf ganz bald.
Ciao.